Hast du dich auch schon mal gefragt, welchen beruflichen Weg soll ich einschlagen? Ist der, den ich gerade gehe, der richtige? Und wie haben es meine Idole und Vorbilder geschafft, erfolgreich zu werden? Angst anzufangen oder ein fehlender Plan sind dabei völlig normal. Mein Podcast Durchgestartet wird dir die richtige Portion Motivation, Inspiration und Unterhaltung mit auf den Weg geben. Hier erzählen dir junge Durchstarter von ihren persönlichen Wegen und Erfahrungen hin zum beruflichen Erfolg. Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist der liebe Raphael Fellmer. Raphael beschäftigt sich jetzt schon seit über 10 Jahren mit dem Retten von Lebensmitteln, hat Foodsharing aufgebaut und dann 2017 Surplus, damit das Retten von Lebensmitteln für einen breiten Teil der Gesellschaft möglich gemacht werden kann. Insgesamt wurden mittlerweile über 60 Millionen Kilogramm Lebensmittel von über 100.000 Foodsavern gerettet. Spannend ist ebenfalls, dass Raphael über 5 Jahre in einen sogenannten Geldstreik ging, um das Bewusstsein für die Verschwendung zu schärfen. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du mich hier heute im sonnigen Berlin empfängst bei bestem Wetter. Direkt erstmal vorweg, wie sieht so ein Foodsaver-Frühstück aus? Was hast du heute Morgen gegessen?
Schön, dass du da bist, Felicia. Danke dir für dein Wirken und fürs Bewusstsein schaffen, für so viele spannende Themen, die du beleuchtest oder mit deinen Gästen, die du einlädst, Ehre dabei sein zu können. Und also mein Frühstück, ich esse eigentlich morgens immer gar nichts. Also Wasser trinke ich. Und manchmal ein bisschen Smoothie, halt irgendwelche Früchte oder auch so verschiedene Smoothie-Pulver, die es da gibt. Und gerettete Soja-, Hafer-, Mandelmilch, das gibt's oft.
Also Früchte sind dann doch dabei, auch wenn ich mir immer die Frage stelle, kommen die denn immer so von hier? Ist es nicht immer so ein Ding bei Früchten, gerade bei Früchten, dass die von weiter weg kommen?
Das stimmt. Also wenn man den ökologischen Fußabdruck betrachtet, sind natürlich gerade exotische Früchte, haben eine größere Ökobilanz, weil sie einen längeren Weg hinter sich haben, teilweise gekühlt werden müssen. Aber also ich ernähre mich jetzt seit 2010 vegan, also rein pflanzlich. Und wenn man weiß, dass 75% der weltweit global genutzten landwirtschaftlichen Fläche allein für die Tiere beansprucht wird, kann man sich vorstellen, also es sind nur ein paar Prozent, die wirklich für den Anbau von Obst genutzt werden. Und das heißt, man fährt grundsätzlich mit der pflanzlichen Ernährung zwischen 50-80% ökologischer oder der ökologische Fußabdruck von der Ernährung. Und das heißt, klar kann man auch sagen, da wäre die Plastikfolie. Und das sind aber alles so Äußerlichkeiten, die einem vielleicht aufstoßen. Aber am Ende, deswegen auch mit unserem Online-Shop Surplus, wo jetzt jeder mitretten kann, das fragen Leute, wie, aber ist es denn überhaupt nachhaltig, wenn ich mir Lebensmittel nach Hause liefern lasse? Ja, leider schon. Natürlich ist es ökologischer, wenn du in deinen Garten gehst und da irgendwie einen Apfel pflückst. Aber es ist so, dass in Deutschland immer noch ein Großteil der Menschen mit dem Auto zum Supermarkt fahren. Und das heißt, auf den letzten Kilometern vom Supermarkt eben nach Hause, diese berühmte letzte Meile, dass da der ökologische Fußabdruck von diesen 10, 20, vielleicht auch mal 30 Kilo, die dann im Auto transportiert werden, in die Höhe schnellen. Und das heißt, so ein DHL-Auto, was auch noch Go Green, also alles wird geoffsettet an Abgasen, plus dass bei uns nochmal gerettete Lebensmittel sind, dass der ökologische Fußabdruck dadurch ein Online-Versand sehr nachhaltig ist.
Ja, krass, ich merke schon direkt, es geht vor allen Dingen da um die Gewichtung letzten Endes. Die Frage so, ich glaube, man hat, gerade wenn man sich nicht vorrangig mit dem Thema beschäftigt, unglaublich viele, ja, ich will nicht sagen Vorurteile, aber so bestimmte Dinge, die man so sich so in den Kopf setzt, wie ich jetzt zum Beispiel mit den Früchten, aber wenn man das mal so in Relation setzt, merkt man eigentlich, okay, das ist gar nicht das, was es letzten Endes ausmacht. Du sagst, hast es gerade selber schon angeschnitten, du sagst da echt so Fleisch, Fischindustrie ist da der treibende Faktor, also dass das echt am belastendsten ist für uns, gerade hier in Deutschland, also es ist überall auf der Welt so.
Also gerade in den reichen Ländern haben wir einen sehr hohen Fleischkonsum noch, der geht zum Glück leicht zurück, aber ist immer noch so bei 60, 70 Kilogramm pro Person pro Jahr. In Europa Nordamerika. In Indien, Afrika sind es eher so 5 bis 7 Kilo, also da ist es deutlich weniger. Und je nach Studie, der man Glauben schenkt, sind es zwischen 18 und 50% aller Treibhausgase global, die durch die Tierindustrie entstehen. Und es sind einfach natürlich nicht nur CO2, sondern gerade Kühe stoßen auch Methan aus. Das ist ein Treibhausgas, was auch wieder je nach Studie 20 bis 80 Mal auch schädlicher ist, also das Klima noch stärker aufwärmt. Aber der Vorteil ist wieder da beim Methan, das ist nach 10 bis 15 Jahren nicht verpufft und CO2 bleibt in der Atmosphäre für 100 Jahre oder auch 150 Jahre. Das heißt, auch der Umstieg auf eine mehr pflanzliche Ernährung hat einen sehr hohen Mehrwert in kürzester Zeit. Also natürlich sind 10 Jahre immer noch viel, aber betrachtet für die Erde sind 10 Jahre ein Wimpernschlag. Und deswegen zählt jede Mahlzeit und ich habe mich auch entschlossen, vegan zu sein. Nicht nur aus Liebe für die Tiere, Liebe zu meinem Körper, das fühlt
Merkst
sich gesund an.
Merkst du das auch körperlich, dass da sich Dinge verändert haben?
Voll. Also ich bin jetzt seit 2,5 Jahren vollkommen gesund, hatte gar nichts mehr, nur 2-mal Corona. Aber ich glaube, eine vegane Ernährung schützt nicht vor irgendwelchen Corona-Infektionen. Aber grundsätzlich ist es für mich so ein Dreiklang eben aus ökologischer Betrachtung, ethischer Betrachtung und gesundheitlicher. Und das kann man jetzt aus unterschiedlichen Betrachtungen dann sich dazu entscheiden, aber am Ende der Mehrwert, ob du es jetzt machst, weil du sagst, hey, ich bin da religiös, da geht es nicht, oder ich tue das nicht, weil ich die Tiere so sehr liebe, die Umwelt ist mir eigentlich egal, hängt irgendwie trotzdem alles zusammen. Und am Ende, egal aus welcher Motivation Mann oder Frau sich für eine vegane Ernährung entscheidet, ist das der Gamechanger, was du, jeder Einzelne in seinem persönlichen Leben am einfachsten umsetzen kann.
Ist das so? Ist das tatsächlich so einfach? Weil ich stelle mir das, wenn ich jetzt an vegane Ernährung denke, super kompliziert vor. Also ich wüsste gar nicht, wo fange ich denn da an? Also wie komme ich überhaupt an das Wissen, so woher weiß ich jetzt, was ist vegan, was nicht, und weil irgendwo ist ja dann doch wieder irgendwie fleischliche Krams mit drinnen, das ist ja alles immer auch so versteckt. Also ist das tatsächlich so einfach, wie du sagst?
Vor 10 Jahren war es komplizierter, da gab es keinen veganen Käse bei Lidl, da gab es keinen veganen Aufstrich beim Aldi, es gab vielleicht hier und da mal Margarine, vielleicht hier und da auch mal eine Soja- oder Hafermilch, aber im Grunde genommen heute ist das Lebensmittelkonsum von veganen Produkten sehr in der Masse angekommen. Es gibt ja sogar bei Mc's mittlerweile auch einen veganen Burger und bei Burger King. Also das heißt, auch für den schnellen Verzehr oder auch einfach bei den Discountern findet jeder Mensch ganz einfach eine reichhaltige vegane Ernährung. Und natürlich geht es auch nicht darum, immer nur verarbeitete Produkte zu essen, sondern grundlegend natürlich, sag mal, Obst und Gemüse sollte sowieso eine Grundlage sein. Und dann gibt es natürlich Hafer, die sollte man auch konsumieren, aber auch Linsen und ausreichend Vitamine. B12 ist wichtig bei einer veganen Ernährung, also ganz egal, wie man sich ernährt. Trotzdem,
nimmst du dann Tabletten zusätzlich?
Genau, Tabletten, Tröpfchen, Zahnpasta gibt es auch verschiedene Möglichkeiten mittlerweile. Und kann man dann mischen. Aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Normalerweise wird B12 dann im Tierfutter zugefügt.
Genau, ja.
Künstlich. Und dann essen wir die Tiere und dann bekomme ich darüber meinen B12-Haushalt abgedeckt. Aber das kann ich dann halt direkt einfach zu mir nehmen. Und ich glaube, dass es wirklich vor allem auch nicht so eine Schwarz-Weiß-Sache ist. Ernähre ich mich jetzt vegan oder ernähre ich mich mit Fleisch, sondern ich kann eigentlich jedes Mal, wenn ich ein Gericht im Restaurant bestelle, jedes Mal, wenn ich im Supermarkt bin, eine Entscheidung treffen, mache ich vielleicht ein bisschen pflanzlicher. Und das hat jedes Mal einen positiven, nicht Fußabdruck, aber hat eine positive Auswirkung auf die Umwelt, auf die Menschen, auf die Tiere. Und ich glaube, wir alle wollen ja, dass wir genügend zu essen haben. Und wenn wir das Essen, was wir heute auch an die Tiere verfüttern, an die Menschen geben würden, dann könnten wir alle Hungernden mindestens 5-mal ernähren. Das heißt, wir haben sehr viel Essen auf der Erde. Wir sind leider so, dass wir, obwohl wir ein Achtel der Weltbevölkerung haben, die an Unterernährung leidet, die Lebensmittel nicht an die Menschen geben, sondern an die Tiere. Mhm. Und das ist so wie Food Waste, also Lebensmittelverschwendung allgemein, glaube ich, auch ein großes ethisches Fragezeichen, was wir uns stellen können. Wir können es uns ja leisten, Lebensmittel zu kaufen, tierischen Ursprungs, und die dann auch noch wegzuwerfen. Aber ist es ethisch und ökologisch überhaupt noch vertretbar mit dem Bewusstsein, was wir auch haben? Und ich glaube, dass viele Leute da noch gar nicht so richtig Bescheid wissen, wie das alles zusammenhängt.
Ich glaube, nicht nur die Frage nach dem Zusammenhang und der Komplexität der Situation ist das Problem, sondern ich glaube auch oft, dass man sich selbst in seiner individuellen Bubble oft denkt, okay, wenn ich eine Sache jetzt ändern möchte, dann muss ich direkt mein ganzes Leben umkrempeln und dann muss ich komplett vegan mich ernähren und dann muss ich auf jede Kleinigkeit achten. Aber ich glaube, dass es voll spannend ist, das, was du gerade eben gesagt hast, nämlich das eine Mahlzeit, die ich am Tag schon, wo ich das Fleisch schon oder tierische Produkte weglasse, dass das auch schon auf die Summe gerechnet, auf lange Sicht hin, schon so viel bewirkt, auch wenn es auf mein persönliches Leben erstmal gar nicht so den riesen Einfluss hat. Das ist immer so diese Frage mit, ja, kann man als Einzelner überhaupt was bewirken? Wahrscheinlich eher weniger. Weiß ich nicht, wie du dazu stehst, können wir gleich auch noch drüber sprechen. Aber ich glaube, dass es eben vor allen Dingen auf diese Kleinigkeiten ankommt, dass viele Kleinigkeiten dann in Summe auf lange Sicht hin halt eben was ausmachen. Ne?
Volle Kanne. Also letztendlich, ich bin vegan geworden, auch weil Menschen das mir vorgelebt haben. Ich wurde ja so aufgezogen oder wie wir meisten hier in Deutschland, dass es halt Tiere auf dem Tisch gibt, tote Tiere und Eier und Milch aus den Kühen, was eigentlich gar nicht für unseren menschlichen Körper gemacht ist. Also Ötzi war auch Laktoseintoleranz, das haben wir uns erst über Jahrtausende, haben wir uns da ein bisschen dran angenähert und mittlerweile vertragen es die meisten Menschen. Ob es jetzt so gesund ist, ist die andere Frage. Ökologisch ist es auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, jede kleine Konsumentscheidung oder auch Nicht-Konsumentscheidung hat eben Einfluss auch auf unser Umfeld, also auf unseren eigenen ökologischen Fußabdruck. Wenn du in deiner Familie, in deinem Freundeskreis oder auch bei deinen Kollegen, Kolleginnen auf Arbeit, wenn du dich dafür etwas entscheidest, zu sagen, ich fahre jetzt Fahrrad oder ich will hier das vegane Gericht aus oder so weiter, dann sprechen die Leute drüber und sehen das. Hey, guck mal, die Felicia.
Das geht ja total einfach. Wenn die das kann, kann ich das auch.
Genau. Und ich glaube, dass wir letztendlich, wir sind soziale Wesen, wir sind alle glücklich, wenn wir mit Menschen sein können und wir schauen aufeinander. Und das heißt, dass die einzelne Entscheidung ist eben mehr als nur dein ökologischer Fußabdruck, sondern es gibt den Menschen auch die Möglichkeit zu denken, hey, stimmt, das könnte ich auch machen, das ist ja gar nicht so schwer und ich muss es eben nicht so eine 1-0er-Entscheidung, sondern jedes Mal kann ich mich ein bisschen mehr annähern, weil ich habe mir auch vor jahrelang mich vegetarisch ernährt und dachte schon, hey, ich tue da alles für die Tiere, bis ich dann mal ein paar Filme geschaut habe und gesehen habe, den Tieren geht es da gar nicht so gut, von denen dann die Produkte für die vegetarischen Lebensmittel kommen und habe dann mich entschlossen, nee, das kann ich einfach so von meinem Herzen, von meinem Gewissen, wie ich mich hier verhalten möchte, als einer von fast 8 Milliarden Menschen, die wir auf der Erde sind, kann ich einfach nicht so weitermachen. Obwohl meine Kultur, in Anführungsstrichen, meine Kultur hat mir eben gezeigt. Ist
ganz anders aufgewachsen.
Genau, ja.
Da auch direkt die Frage daran angeknüpft, wenn du schon sagst, okay, du hast es quasi nicht vom Elternhaus her vorgelebt bekommen. Du hast es gerade schon so angefangen anzudeuten. Du hast dann Filme zu dem Thema gesehen. Gab es bei dir jemals so ein Schlüsselerlebnis, wo du so gemerkt hast, okay, ich möchte mich bewusster nicht nur in Bezug auf meinen Lebensmittelkonsum, sondern generell auf meinen Gesamtalltag. Ich möchte mich da einfach bewusster der Umwelt gegenüber verhalten. Gab es da irgendwie ein Schlüsselerlebnis oder war das ein Prozess, der irgendwann mit dir, mit dem Alter kam?
Es war wirklich ein langer, langer Prozess. Also als ich Kind war, schon in der Schule, habe ich mich auch mal vegetarisch ernährt, aber da habe ich nur auf die Tiere geachtet. Da wusste ich gar nicht, wie groß der Einfluss unserer Ernährung auf unseren ökologischen Fußabdruck und damit auf die Ökobilanz der Menschheit hier als eine von Millionen Spezien letztendlich ist. Und habe dann immer mehr so erfahren und habe jetzt nicht irgendwie ein Erlebnis gehabt, aber es waren quasi Informationen wie so ein Puzzle, wo das dann immer verständlicher wurde, okay, das hängt irgendwie alles echt miteinander zusammen.
Was glaubst du, woher kommt dieses Interesse? Weil man muss sich ja auch schon bewusst dahinsetzen und sagen, ich bin jetzt empfänglich dafür, mir das anzuhören, weil an sich ist es ja kein schönes Thema. Also es ist ja an sich eigentlich eher ein belastendes Thema, ein sehr negativ behaftetes Thema, sehr kritisches Thema. Und dass man als junger Mensch, der du ja auch noch bist, sich dann so denkt, okay, ich möchte mich bewusst jetzt mit diesem Leid der Welt, der Gesellschaft auseinandersetzen. Wie kommt das, dass da dieses Interesse dann dafür da war?
Also ich glaube, das hat so begonnen. Ich habe schon in der Schule gesagt, hey, wir müssen hier Strom sparen, Energie sparen, wir Fenster müssen zu sein nachts, sonst kühlt der Raum aus etc. Also das heißt, Ich hatte da schon immer irgendwie so einen Antrieb, wie können wir es schaffen, dass alle Menschen auf der Erde genügend zu essen haben und sich entfalten können. Das ist so quasi meine Vision, mein Herzenstraum und wie wir in Frieden miteinander leben können. Und dann sich da so peu à peu ranzutasten und dann zu verstehen, okay, ich kann ja zwar mit dem Finger auf die Leute zeigen, die einen Privatjet haben und durch die Welt jetten und sagen, hey, guck mal, der ökologische Fußabdruck ist 100-mal größer als meiner. Wenn ich aber jetzt auf meinen eigenen, das habe ich dann gemacht, da gibt es ja so Rechner im Internet, ökologischer Fußabdruck, und dann gibt man ein, was man isst, was man fährt, wie oft man fliegt, und dann sieht man überhaupt mal diese Relationen, von denen du auch gesprochen hast. Also das Verhältnis zu verstehen, naja, letztendlich, du sagst halt, du kannst gar nicht aufs Auto verzichten, aber vielleicht kannst du Flüge reduzieren. Ein Flug hat einen unglaublich hohen ökologischen Fußabdruck und war mir vorher auch nicht so bewusst. In der Schule haben wir viel beigebracht bekommen, habe ich das meiste vergessen, aber über den ökologischen Fußabdruck von dem Konsum, von der Mobilität und von unserer Ernährung wurde da nicht so wirklich gesprochen. Das heißt, es war so eine intrinsische Motivation, mich da reinzufuchsen und dann mich auch selbst natürlich mal zu hinterfragen, kann ich das überhaupt jetzt weitermachen, durch die Welt zu jetten? Und ich bin
welchen Einfluss habe ich als einzelnes Individuum auf das große Ganze dann jetzt auch? Ne?
Voll, genau. Und dann einfach zu sehen, ja, ich kann jetzt die Augen davor verschließen, und das habe ich auch, muss ich sagen, so unbewusst, war eher unbewusst. Ich habe mir das Thema Fliegen nicht so sehr angeschaut, weil ich schon wusste, naja, dann kann ich vielleicht nicht mehr so leichten Gewissens durch die Welt jetten. Und es kam dann alles mit einer Einladung nach Mexiko von zwei Freunden, die heiraten wollen, also zwei Pärchen. Und die war zwar zufällig im März 2010 im gleichen Monat, dann dachte ich, wow, das Schicksal, das schickt mich nach Mexiko, er muss nach Mexiko fliegen. Hab dann einen Flug geschaut und so, und dann habe ich auf einmal gerechnet, aber der ökologische Fußabdruck von der Hin- und Rückflug, der ist fast 5 Tonnen groß.
Schwer. Was heißt das so
In Relation? Das Pariser Klimaabkommen hat beschlossen, dass wir eigentlich das Ziel haben, die 1,5 Grad gemittelte Erderwärmung nicht zu überschreiten. Um das zu erreichen, dürften wir als Menschen auf der Erde nicht mehr als 2,5 Tonnen Treibhausgase pro Jahr ausstoßen. Wir sind aktuell in Deutschland bei 10, 11 Tonnen pro Jahr pro Nase. Also schon, das ist der gemittelte ökologische Fußabdruck. Das heißt, wenn man jetzt noch ein bisschen hin und her fliegt, bist du schnell bei 15, bei 20 Tonnen. Und dann habe ich mir das halt angeguckt und habe gesagt, oh Gott, ich spreche
weil
irgendwie...
Weil wenn jetzt jeder so machen würde, ne?
Genau, ja, wenn jetzt ich jetzt hier irgendwie davon spreche, wir sollen nachhaltiger leben, und ich fliege jetzt da hin und zurück, und dann habe ich schon fast das Doppelte verbraucht, was ein Mensch in Afrika im Schnitt verbraucht, und doppelt so viel, wie mir eigentlich zusteht, wenn wir das ernst nehmen, dass wir uns um die Umwelt Gedanken machen sollen, weil die Erde kommt ohne uns klar. Die kam schon Milliarden Jahre ohne uns klar, die wird auch wieder ohne uns klarkommen, wenn wir irgendwann uns hier verdrückt haben oder die Erde zugrunde gerichtet haben, aber die Erde und das Ökosystem wird sich wieder finden. Die Frage ist, wir sind abhängig von dem Ökosystem, und die Natur ist so schön, wir leben auf dem geilsten Planeten in diesem Universum, was wir bis jetzt überhaupt entdeckt haben. Und ich glaube, da die Wertschätzung für das, was uns die Natur bietet, zu haben und zu sagen, ja, ich möchte auch für meine Kinder und alle anderen Kinder und Menschen auf der Erde eine Zukunft gestalten, in der sie sich entfalten können und dieses Paradies letztendlich von Erde, die uns hier zur Verfügung steht, auch wertschätzen und genießen können und die Natur sich eben auch entfalten kann. Und dann eben das zu verstehen, hey, wir haben so viel abgeholzt von den Urwäldern und aber auch von den Europa war früher auch mal sehr bewaldet. Jetzt sind da überall Felder, da wird kein CO2 mehr gebunden. Und dann kam halt eins zum anderen und dann habe ich mich entschlossen, ich möchte meinen ökologischen Fußabdruck wirklich senken und habe dann auch gesagt, ich fliege nicht nach Mexiko, sondern das ging dann eine geldfreie Reise von Holland über Afrika, Brasilien mit einem Segelboot rübergetrennt.
Du hast die Hochzeit nicht verpasst, sondern du hast dafür gesorgt, einen anderen Weg zu finden, um doch dabei sein zu können.
Genau, also zumindest war das die Intention. Wir kamen dann ein halbes Jahr später an in Mexiko nach den Hochzeiten. Aber dafür hatten wir dann, der Weg ist das Ziel, super viel gelernt auf der Reise. Ich habe mich auf der Atlantiküberquerung auf ein Segelboot entschlossen. Ich möchte nicht nur eine geldfreie Reise machen, sondern wirklich dann einen Geldstreik machen, so wie Greta Thunberg das mit ihrem Schulstreik viel besser hinbekommen hat, viel mehr Aufmerksamkeit geschaffen hat für die wichtigen Themen, zu denen wir uns alle irgendwie beziehen sollten. Oder also ich glaube, wir sind verantwortlich. Wir können nicht sagen, das ist die Politik, das sind die Konzerne, das sind immer irgendwelche anderen Menschen, sondern zu sagen, hey, ich bin auch Teil
erstmal
von diesem...
Erstmal bei sich selber
anzufangen. Geh erstmal vor der eigenen Haustür, guck, was du da machen kannst. Und das ist auch für jeden Menschen unterschiedlich. Der eine sagt, hey, für mich ist zum Beispiel Konsum von Kleidern wichtig. Ich brauche da ganz viel Kleider. Jemand anders sagt, ja, mir ist aber total wichtig, dass ich meinen Urlaub oder ich habe Familie irgendwo im Ausland, da kann ich nicht immer ein Segelboot hin trampen oder fahren, sondern ich muss da halt fliegen. Und so kann jeder Mensch gucken, wo kann er oder sie seinen ökologischen Fußabdruck reduzieren, dass das Leben aber noch Freude macht. Also das ist ganz wichtig, weil wenn du dann dich vegan ernährst und dann ungesund bist, schlecht gelaunt und irgendwie sagst, ja, ich tue das für die Tiere und die Umwelt, dann bist du kein Leuchtturm für die Sache, sondern das ist eher ein Bummer. Und die Leute sagen, also das ist ja ganz strange mit vegan, das fange ich auf jeden Fall nicht an. Das heißt, ich glaube, alles, was wir tun für die Umwelt, sollte im besten Fall aus einer Überzeugung, aus einer Einsicht, ein Verständnis kommen und vom Herzen.
Ja, ich merke schon, es geht viel vor allen Dingen um die eigene persönliche moralische Stimmung. Was bin ich bereit zu tun, was bin ich bereit zurückzustecken oder besonders zu geben, eben für andere, für das große Ganze, aber eben auch für mich selber. Das setzt allerdings, was du sagst, damit dieses ganze Rad am Ende sich schließt und funktioniert, setzt es ja voraus, dass die Gesellschaft im Schnitt eben genauso denkt, im Sinne von, ich handle so, dass ich im besten Falle allen anderen auf dieser Welt das Bestmögliche mit unterermögliche. Da ist die Frage, ist das so oder ist das nicht ein bisschen utopisch, ist das nicht unrealistisch gedacht?
Ja, also ich glaube erstmal, Utopien ist ganz wichtig, dass wir die haben. Vielleicht haben wir auch schon eine kleine Utopie geschafft. Jetzt haben wir leider einen Krieg wieder in Europa. Wir hatten 70 Jahre Frieden hier in Europa. Gut, es gab einen Kosovo-Krieg, auch das. Aber vorher gab es nie so eine lange Zeit, wie so viele Menschen in Europa sich nicht bekriegt haben. Und mittlerweile kann es von Portugal bis Polen sogar ohne Pass laufen. Oder ohne deinen Pass vorzeigen zu müssen. Wir haben unglaubliche Privilegien. Wir können überall arbeiten in Europa. Und das war auch vorher eine Utopie. Oder auch zu sagen, dass wir uns jetzt austauschen können mit egal welchen Menschen auf der Erde, der muss nur so ein Gerät in der Hand halten und wir können uns sehen und sprechen. Das war auch eine Utopie. Und dann zu sagen, eine Utopie, dass wir in Frieden und auch im Gleichklang mit der Natur leben können, ist eine Utopie. Das ist eher für mich so ein Anlass zu sagen, hey, das klingt zwar total utopisch, unrealistisch, aber es ist trotzdem worth it. Also wir sollten es trotzdem versuchen, weil für mich macht das nur Sinn, dass wir wirklich auch zusammen hier als Menschheit diese Aufgabe, diesen ökologischen Fußabdruck als Gesellschaft zu reduzieren, das können wir auch nur zusammen schaffen. Also selbst wenn Europa hier alle sagen, ja, wir reduzieren und alle anderen machen dann nur weiter, wir haben halt historisch gesehen einfach am meisten in die Luft geblasen, Nordamerika und Europa. Das heißt, da haben wir auch am meisten Verantwortung. Ja, da vielleicht auch ein bisschen wieder vorzugehen, jetzt aber in eine andere Richtung, als einfach nur zu sagen, ja, wir blasen in die Luft, was geht, wie als ob wir einen Backup-Planeten haben. Und deswegen glaube ich, insgesamt ist es wichtig, dass wir auch verrückte Menschen brauchen, die sagen, ja, auch wenn es total unrealistisch ist, ich versuche es trotzdem. Es gibt so ein schönes Sprichwort, selbst wenn morgen die Welt untergehen würde, pflanze ich heute noch einen Baum. Und zu sagen, ja, ich tue das nicht nur für mich, sondern auch für die anderen Menschen. Und das, was du so meintest, versuchen andere Menschen, und ich finde es auch gut, da andere Lebewesen im Allgemeinen versuchen zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen.
Ich würde ganz gerne nochmal auf den Vergleich zurückkommen, den fand ich ganz spannend, dass du gesagt hast, okay, man hat auch damals das für utopisch gehalten, dass wir alle mit unseren Smartphones auf der ganzen Welt connected sind und sie jederzeit austauschen können. Finde ich einen coolen Vergleich. Muss ich aber sagen, ich sehe da so ein bisschen den Haken an der Sache, nämlich das eine setzt eine gewisse technische Möglichkeit voraus und das andere eine gewisse kognitive, geistige Leistung, nämlich die von Empathie und sich in das Leid anderer hineinversetzen zu können. Das ist für mich eine Sache, die zum Beispiel, die einfach, ich finde es schön, das zu vergleichen. Ich finde es nur mal schwierig und ich habe immer so dieses negative Bild der Gesellschaft im Kopf, dass das sich nicht ändern wird. Gerade du, der ja für so eine Sache kämpft, dass es sich ändert, der sagt, okay, ich kann versuchen, das bestmöglich irgendwie vorzuleben, um da irgendwie doch noch einen Switch hinzubekommen im Kopf. Glaubst du, dass das der bestmögliche Weg ist? Oder was gibt es deiner Meinung nach noch für Strategien, wie man irgendwie doch das schaffen kann, dass sich nämlich, verstehst du, was ich meine? Dass sich eben das ändert. Also, weil das fordert ja keine keine technische Erfindung setzt das ja nicht voraus im Endeffekt. Außer wir erfinden jetzt vielleicht eine Maschine, die ganzen Schadstoffe aus der Luft saugt. Aber letzten Endes braucht es ja das Individuum als solches, wo es im Kopf Klick macht. Und wie kann man das schaffen? Weil das ist immer die Frage, die ich mir stelle, weil davon hängt es ja irgendwie ab, oder?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall halt, dass es ein Zusammenspiel ist und auch ein Teamplay wirklich als Gesellschaft. So, wir haben ja vorher gedacht, das ist mein Dorf, das ist mein Tribe, also mein Stamm oder so, und dann gibt es da hier Nebenstamm und mit dem habe ich aber nichts zu tun oder so, und dann gab es irgendwann Religionen oder Nationalstaaten, hat man da gedacht. Und auch dieser Gedanke, ich bin ein Weltbürger oder Bürgerin, ich bin Teil von der Erde, und ich denke nicht mehr in so, guck mal, hier ist eine Grenze, eine physische oder eine mentale Grenze, sondern einfach zu sagen, hey, wir sind alle gleich. Also auch das ist ja eine Utopie vor 100 Jahren gewesen, dass wir sagen, ja, wir Menschen sehen uns auf Augenhöhe, und es gibt nicht die intelligenten Europäer, die Weißen oder die Deutschen, die Arier, das ist ja alles, das haben immer noch manche Menschen im Kopf und handeln auch so, aber der Großteil der Menschen hat es ja hinter sich gelassen, oder auch mit Frauen, also was sich getan hat in den letzten 70 Jahren, und auch Deutschland hat da noch viel vor, dass es wirklich zu einer Augenhöhe kommt, und zwar nicht nur in der Sprache, sondern im Umgang und was Bezahlung anbelangt und so weiter und so fort. Aber da ist unglaublich viel passiert, und ich glaube, dass wichtig ist, dass wir da dranbleiben und sagen, auch wenn das noch so verrückt klingt, wir können es schaffen, hier als Menschheit uns miteinander friedlich zu verhalten und auch Rücksicht zu nehmen auf die anderen Lebewesen, die hier mit uns den Planeten teilen und letztendlich uns dieses schöne Leben überhaupt ermöglichen. Und das heißt, Utopien gab es schon immer und wird es immer geben. Und das ist für mich etwas, wo wir alle ein Teil sind, diese Utopie auch wahrzumachen, möglich zu machen. Und das heißt nicht, dass da jeder irgendwie eine Greta Thunberg sein muss oder so, sondern es geht im Kleinen, so wie es Solidarität anbelangt, mit Menschen, mit denen wir in der Nähe wohnen, ob das Nachbar, Familien sind, Einzelmenschen, Leute auf der Straße, also auch da diese Kleinigkeiten. Es gibt eine Glücksstudie aus Harvard, die, ich glaube, die läuft jetzt über 70, 80 Jahre, und die haben untersucht, was macht die Menschen eigentlich glücklich. Arme und reiche Menschen, und bei beiden ist zum Beispiel das Gleiche, nämlich das sind soziale Kontakte, also long-lasting relationships. Das ist die Grundlage, damit es uns gut geht, damit wir glücklich sind, erfüllt sind, weil wir das einfach brauchen, das gehört zu uns. Und dazu sehen wir, haben als Menschheit eigentlich alle viel mehr Dinge, die uns vereinen, als die uns trennen. Und ich glaube auch, dass da in den letzten Jahrzehnten sich nochmal ein stärkerer Impuls auf der ganzen Welt entsponnen hat oder sich entfaltet hat, dass die Menschen eben verstehen, ja, wir kommen gar nicht alleine dahin, dass wir eine ökologische Lösung finden für unsere Erde, als wie wenn wir da zusammenarbeiten. Und wir sind da noch nicht, also leider sind die ökologischen Treibhausgase, außer wegen Corona, da gab es einen kleinen Dip, sind die in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. Ich glaube aber, dass bevor es zum Handeln kommt, immer auch erstmal das Bewusstsein braucht. Mhm. Und wenn wir da wieder zurück zum Beispiel zur veganen Ernährung gehen, vor 100 Jahren haben wir viel weniger Fleisch gegessen in Deutschland. Und dafür 20, 30 Kilo Linsen und Hülsenfrüchte und so pro Jahr. Wenn du heute fragst, ja, wer könnte denn eigentlich noch in Deutschland Tiere umbringen, schlachten, dann würde ich sagen, sind es wahrscheinlich eher 10%, vielleicht auch 20%, die sagen, ja, ich möchte die Kuh jetzt, ich bringe die jetzt um, weil ich habe wirklich Hunger auf die.
Wenn überhaupt,
oder selbst so ein Hahn oder so, einfach zu sagen, ich kill den jetzt, weil das ist mir so wichtig, den zu essen, wenn ich Hunger habe oder wenn ich auf einer Insel lebe und da gibt's halt nur, oder in die Inuits im Norden, da gibt's halt nur Eisbären und Robben, dann da wächst halt nicht eine Tomate. Also klar esse ich die dann. Aber wir als Supermarktgeneration, und deswegen...
Kann ich das ja auch gar nicht mehr vorstellen. Also an sich sind wir... Also im Endeffekt, wir haben so harte Maßnahmen gegenüber unserer Umwelt. Aber eigentlich sind wir, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber oft echt ganz schöne Weicheier so. Also so in Bezug auf... Würden wir uns das dann wirklich trauen letzten Endes? Einem Menschen auch wirklich so... Also es passiert so viel Leid auf der Welt. Mhm. Aber würde man sich wirklich trauen, jemanden... aus einem dritten Weltland in die Augen zu gucken. Ich glaube, das darf man noch gar nicht so, ich weiß auch gar nicht, wie ich das in dem Kontext so sagen darf, oder, aber würde man sich trauen, so dann der Person wirklich in die Augen zu gucken und der auch vielleicht physisch was wegzunehmen? Würde man nicht. Also ich könnte das mit meinem Gewissen nicht, aber ich weiß genau, dass mit meinem Leben, wie ich es führe, das wahrscheinlich indirekt tue.
Wir alle. Ich glaube, so, für diese, ne? Da sind wir, das müssen wir uns auch bewusst werden. Wir sind quasi eine sehr privilegierte Gruppe von Menschen, die in so reichen Ländern wie Europa leben, auf Kosten der Umwelt und auch von anderen Menschen. Und trotzdem, auch da wieder ist im Bewusstsein, dass das eine und das dann gleich komplett ins ganzheitliche Handeln umzusetzen, ist super komplex, super kompliziert. Es gibt Labels, es gibt unterschiedliche Angaben und sich da überhaupt, also zum einen zu verstehen und das dann umzusetzen, meine ich, ist schwierig. Aber auch da wieder, weil du gesagt hast, Utopie oder so, ich glaube, dass wir Menschen heute noch eine viel größere Liebe eigentlich haben zu den Tieren zum Beispiel, als wie wir es leben. Aber warum? Weil wir so entkoppelt sind. Wir sind entkoppelt von der Landwirtschaft. Wir wissen gar nicht, wie die da schwitzen, die Lebensmittel für uns anbauen, wie es den Tieren geht, aber auch den Menschen, die wir ja indirekt letztendlich bezahlen, damit sie die Tiere umbringen. Weil irgendjemand muss sie ja noch umbringen. Und dass da aber letztendlich diese Liebe, Empathie füreinander, die ist viel stärker, bloß dass sie durch dieses Abgetrenntsein von dem, was eigentlich da passiert, in diesen Schlachthöfen oder so, dass wir das noch nicht so richtig ganzheitlich eben in die Aktivität unseres Handels umsetzen können. Und dass da aber die Grundlage geschaffen ist, also die Erde, der fruchtbare Boden bei den Menschen ist da, dass sie sagen, nee, sie kaufen jetzt lieber Tierwohl 1 oder 3 Sterne oder so, weil sie dann glauben, da geht es den Tieren gut, aber denen geht es ja nicht gut. Das ist halt so eine Brücke, die sich da vielleicht auf die Industrie legt, um zu sagen, ja, da können wir die Leute noch weiter an dem Fleisch halten, aber im Grunde genommen können, glaube ich, die wenigsten Menschen wirklich damit leben oder fühlen sich damit wohl, dass anderen Menschen oder Tieren schlecht geht durch unser Verhalten. Und es passiert trotzdem noch ständig und es ist einfach eine Frage der Zeit und Transformation, bis dann kognitiv, was bei uns im Kopf ist und die Liebe, wie die in die Realität umgesetzt wird.
Glaubst du, dass Menschen bewusst oder unbewusst die Augen davor verschließen?
Ja, die Tiere und die Menschen. Also ich glaube, also ich kann es vielleicht von mir selbst sagen, dass es schon Dinge gibt, die ich bewusst tue, wo ich weiß, die sind schlecht, die sind nicht gut für die Umwelt. Und es ist letztendlich ja alles. Also letztendlich alles, was ich im Supermarkt kaufe, ist nicht so, dass der Umwelt jetzt dadurch besser geht. Aber ich habe halt dann in diesen ganzen Auswahlmöglichkeiten, auch wie Kleider, wir brauchen alle Kleider, aber muss immer eine neue sein oder kann ich vielleicht auch aus alten Kleidern was Cooles Neues machen oder sage ich, ich will es wieder billig, einfach nur Vinted, irgendwie was Gebrauchtes, da gibt es ja auch schöne Dinge. Das heißt, wir sind, glaube ich, alle auf dem Weg und wissen auf unterschiedlichen Ebenen, wie weit wir diese
bewusst
oder jene Konsum
machen. Ja.
Genau, und ich habe wirklich auch jahrelang viele Dinge verdrängt, weil ich Angst hatte, dass wenn ich mich jetzt wirklich mit den Themen beschäftige, wie zum Beispiel Ernährung und eben das Flugverhalten, dass ich dann gar nicht mehr ruhigen Gewissens eben in Flieger einsteigen konnte oder in Burger mit einem toten Tier drin zubeißen konnte.
Ich sag dir jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich so an mein Leben denke, ich weiß, ich bin mir schon ziemlich bewusst darüber, dass ich die Dinge, dass ich oft, also bewusst einfach weggucke. Weil aus meiner Perspektive heraus ist immer so dieser Gedanke von, möchte ich wirklich darauf verzichten? Reduziert das nicht total meine Lebensqualität letzten Endes? Und das ist ja immer so, du hast es eben ganz schön gesagt, ich glaube, letzten Endes muss da jeder für sich selber die Balance finden und sich selber fragen, okay, gibt es nicht vielleicht, muss ja nicht immer direkt 180 Grad Wende machen, sondern gibt es vielleicht Kleinigkeiten, wo ich in Summe eben was erreichen kann? Und da hat ja jeder ganz anderen moralischen Kompass und Dinge, die ihm halt wichtig sind. Deswegen wollte ich ganz gerne einmal aus diesem großen ganzen Fass, was wir jetzt aufgemacht haben, da nochmal rausgehen, weil es geht ja eben, wie wir jetzt gemerkt haben, es geht vor allen Dingen um die Kleinigkeiten und um die eigene persönliche Entscheidung, die man an den Tag setzt, weil auf alles andere hat man sowieso erstmal keinen großen Einfluss oder der Hebel ist einfach nicht so riesig alleine. Deswegen finde ich ganz spannend, den Geldstreik, den du eben schon angeschnitten hast. Du hast gesagt, du bist dann über diesen Weg nach Mexiko auch gekommen? Also erstmal, ich habe absolut gar keine Ahnung, was das bedeutet und ich kann mir darunter auch gar nichts vorstellen und wie man überhaupt darauf kommt. Vielleicht kannst du einmal ganz vorne anfangen und wie kam dir dieser Geistesblitz und ja, was hast du in dieser Zeit erlebt und wieso so lange?
Ja, also ich glaube an das Schicksal, auch wenn das manchmal sehr hart ist und sehr traurig sein kann. Persönlich, was einem passiert, zustößt, gesundheitlich, psychisch, wie es unseren Freunden, Freundinnen, Familie, was da einfach passiert. Und es passieren die ganze Zeit auch unschöne Dinge. Aber ich glaube, dass letztendlich nichts, was irgendwie passiert, jetzt speziell gegen mich oder so weiter gerichtet ist, sondern ich versuche, die Dinge, die passieren, als Chance zu nehmen, zu wachsen, mich zu verändern, Neues kennenzulernen. Und so war ja auch diese Hochzeitseinladung in Mexiko so eine Einladung, meinen Lebensweg in eine andere Richtung zu gehen. Und dann bin ich gefolgt, diesem Impuls, und habe dann halt durch diese Reise ohne Geld kam es dann zu dem Geldstreik auf der Atlantiküberquerung, habe mich dann entschlossen, nee, ich möchte es wirklich einfach als Thema mit diesem Geldstreik auf das Thema vegane Ernährung, auf unsere Überflussverschwendergesellschaft Bewusstsein lenken.
Und aber wie macht man das? Also ohne Geld einfach, also ich stelle mir das total schwierig vor. Also jetzt da, das passt so gar nicht in meinen Kopf rein, wie ich sagen kann, okay, ich möchte jetzt nach Mexiko kommen, ohne einen Cent. Also es ist halt wirklich so, dass man gar nichts ausgibt. Also es ist dann so, wie es klingt, oder?
Ja, also es war schon so, dass wir gesagt haben, wir versuchen es mal. Wir wussten ja nicht, ob es klappt. Also ich war mit einem italienischen und einem französischen Freund unterwegs, und wir hatten eine NGO gegründet und ja, war dann halt so ein Schicksalswinken. Gehen wir mal nach Mexiko und wir haben gesagt, wir nehmen Notgroschen mit für Grenzübertritte oder was es halt sonst irgendwie so braucht. Und sind dann aber tatsächlich sehr gut durchgekommen. Das war auch so ein bisschen das Ziel der Reise, zu gucken, wie funktioniert eigentlich Menschsein ohne dieses Thema Geld zwischen einem und dem anderen Menschen. Das heißt,
aber dann kann ich mir vorstellen, also tut mir leid, dass ich da so oft zwischengrätschen muss, aber gehst du dann, nimmt man sich dann einen Rucksack und steppt zu Fuß zu Hause los oder mit dem Fahrrad?
Genau
oder?
So, ja. Wir hatten ein Schild, da stand Mexiko drauf, mit dem sind wir an die Autobahn gegangen und die Leute haben uns mitgenommen und jedes Mal ein Stückchen näher Richtung Mexiko gebracht. Das heißt, ganz viel Vertrauen der Menschheit schenken, ganz viel Vertrauen auch zurückbekommen, zu schlafen in teilweise sehr widrigen Umständen, viel draußen, irgendwie gucken, wo einen keiner dann beklauen kann nachts. Und also es war auch schon teilweise hart, weil die Welt ist nicht überall so, dass die sagen, ja, schlaf mal hier bei mir. Wir haben auch gesagt,
ganz im bewusst. Gegenteil, ne? Je nachdem, wo man ist.
Genau, es gibt viel Angst da draußen. Also viele Menschen, gerade vor dem Unbekannten. Und das war aber auch unser Ziel der Reise, wirklich zu gucken, wenn wir den Menschen jetzt mit Vertrauen, mit einem offenen Herzen und das Gute in den Menschen, und wir sind alle nicht weiß und schwarz drin, oder also Licht oder Schatten so, sondern wir haben alle unsere Facetten. Und das ist immer die Frage, was möchte ich in dem anderen sehen? Möchte ich dem anderen Menschen vielleicht auch einen guten Gedanken schenken und eben nicht sagen, oh, das könnte aber ein Verbrecher sein oder so.
Ich denke auch, dass Gefühle vor allen Dingen gespiegelt werden, wenn ich mit einem positiven Gefühl in eine Sache reingehe, dass ich das auch eher mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zurückbekomme, wenn der Mensch empfänglich dafür ist. Und wir haben ja alle so Sensoren, was das angeht, ne?
Voll, ja. Und da gab es zwei, weil du jetzt das so oft angesprochen hast mit dem Geld, ja, ich habe, ich glaube, 5-6 Mal auf der Reise haben wir dann eine Überquerung über eine Grenze bezahlen müssen, Ein- oder Ausreisegebühren. Ich habe mal ein Boot genommen, weil meine liebste Frau mich besucht hat und wir dann das Segelboot, was wir schon hatten, was uns nehmen wollte, dann nicht. Da bin ich in der Fähre gefahren und sonst, meinem Freund wurde, okay, das erzähle ich gleich. Also das heißt, es gab ein paar Situationen, da haben wir Geld benutzt, aber sonst haben wir wirklich strikt keins angenommen und keins ausgegeben. Und was ihr erzählen wollt, ist die Kraft der Gedanken, die Kraft von dem, was wir uns vorstellen. Also die Imagination, hat meine Mutter mal gesagt, ist die stärkste Nation so. Und das heißt, was wir uns vorstellen können, ist auch möglich. Nicht alles, aber sehr viel mehr, als wir glauben. Und da auch letztendlich da wieder uns zu empowern, zu sagen, hey, du bist halt so wie im Positiven, im Negativen, wenn du schon mit einem schlechten Fuß aufstehst. Und denkst, oh Gott, ist das Leben scheiße und der kotzt mich an, der Nachbar und auch dieser Kollege und die hier immer mit dem Hund da langläuft, also weiter, was die schon für ein Gesicht hat. Also wenn ich das Negative in den Menschen, in den Dingen im Leben sehen möchte, dann kann ich da die Dinge finden. Halb voll oder halb leer ist das Glas. und dass wir da schon unseren eigenen, würde ich sagen, starken Eindruck hinterlassen, der sich dann auf unser eigenes Leben auch auswirkt. Und wir waren 5 Wochen auf Las Palmas de Gran Canaria am Suchen nach einem Segelboot, was uns rübernimmt. Und wir waren schon ein bisschen eher am Ende unserer Kräfte, so, ey, kommt überhaupt noch ein Boot? Die meinen alle, hey, ihr seid eher so Hippies da von der Straße, euch nimmt eh keiner mit. Ihr habt keine Segelerfahrung, das ist außerhalb der Saison, das wird nichts. Aber wir haben uns nicht entmutigen lassen. Und eines Tages, wir waren natürlich immer an den Mülltonnen, haben geguckt, was da drin ist. Und wir haben über 10.000 Dinge in unserem Haushalt im Schnitt, die benutzen wir zu 99% nicht. Die haben wir aber da und so sind auf dem Boot, ist natürlich der Platz begrenzt. Das heißt, die Leute schmeißen auch noch viel mehr weg. Und haben wir einen Rucksack gefunden mit 2 Flaggen. Einmal aus Panama und aus Mexiko. Und es war dann wieder so ein Zeichen des Schicksals. Ey, das Boot kann gar nicht so weit weg sein und vielleicht führt uns unser Weg über Panama nach Mexiko. Am nächsten Tag waren wir mit der krassesten Energie, die wir je hatten, zu dritt zum Hafen gelaufen. Und da war dann ein Boot mit 2 italienischen Kapitänen, die nach Brasilien übergesetzt haben und noch Crew gesucht haben. Das heißt, die haben uns dann letztendlich auch mitgenommen. Das heißt, wie das manchmal so passiert, das Schicksal, so im Positiven. Und negativ war es dann, wir hatten ein bisschen Beef mit einem italienischen Freund, der wollte dann gehen und wir hatten nicht so ein gutes Auseinandergehen, muss ich sagen. Wir waren eigentlich so rock bottom, sagt man so schön auf Englisch, am Tiefpunkt so moralisch, da lief was einfach nicht gut. Wir haben Scheiße gebaut und wir haben erst 3 Tage an einer Tankstelle gewartet, niemand hat uns mitgenommen. Und in der dritten Nacht wurde mein Freund beklaut, alles war weg von ihm. Also wir hatten noch Kamera, wollten Dokumentarfilm drehen, war alles weg. Dann sind wir zum Freund gegangen, haben da erstmal 5 Tage versucht wieder zu recovern, so Kräfte aufzubauen. Sind wir wieder zur Tankstelle gegangen, aber unser Energielevel war immer noch beschissen und war immer noch ganz unten. Und da haben wir 5 Tage gewartet an einer Tankstelle, bis uns jemand mitnimmt. Und niemand hat uns mitgenommen. Die haben uns belogen, die haben uns angeschwindelt, haben gesagt, ja, sie nehmen uns mit oder nee, ich fahr dahin. Und keiner wollte uns. Das heißt, wir wurden da krass reflektiert auch irgendwo, wo wir da gerade standen. Und zum Glück irgendwie, ich habe dann gesagt, hey, wenn jetzt nach 5 Tagen niemand kommt, dann ich kann langsam nicht mehr, weil du kannst beim Trampen nicht da hinkommen, so wie ein nasser Tropf und sagen, hallo, kannst du mich mitnehmen, ja, sondern du musst strahlen, happy ja. Und hey, könntest du nicht und cool und so. Mhm. Und dann hat uns jemand mitgenommen, gleich 1300 Kilometer und der hieß auch noch Angel, also Engel. Und da, das sind für mich so 2 schöne Beispiele, wie unsere Gedanken einfach nur, dass die stärker sind, als wir glauben. Und dass wir deswegen Gedankenhygiene auch, dass das auf jeden Fall was bringt. Nicht immer direkt und es kann auch immer wieder einen Schicksalsschlag geben, obwohl wir super positiv drauf sind. Aber ich glaube, dass wir grundsätzlich nicht nur unsere Worte haben eine starke Auswirkung auf uns selbst und auf unsere Mitmenschen, sondern auch das, was wir denken.
Erstmal, wow. Also ich bin immer wieder begeistert davon, dass man sich gerade, wenn man an so einem Tiefpunkt gelangt, also dass ihr sagen konntet, okay, wir ziehen es trotzdem durch. Da frage ich mich immer, was ist der ausschlaggebende Gedanke? Also warum hast du dich dann doch oder ihr als Gruppe euch dann immer wieder dazu entschieden, doch noch weiterzumachen? Also was war das Große? Also ich stelle mir jetzt immer so vor, man muss ja irgendein Ziel, irgendeine Willenskraft im Kopf muss einem doch dann jetzt sagen, nee, ich mache jetzt weiter. Ja. Was war der Gedanke, an den du dich da geklammert hast in dem Moment?
Dass das nicht sein kann, dass das nicht klappt. Also es war positiv ausgedrückt, das muss klappen. Das muss einfach klappen und Geduld haben. Das heißt, was ich auch mit der Reise immer versuche rüberzubringen, an alle Menschen, auch die jetzt da draußen zuhören, glaub an deine Träume. Auch wenn deine Eltern, deine Freunde sagen, du spinnst, Felicia, das ist eine Macke, das kannst du nicht, das bist du nicht, das schaffst du nicht, das geht nicht. Never fucking give up. Bleib dran an deinem Traum, auch wenn es manchmal Strategieänderungen gibt, du manchmal Umwege gehen wirst oder es dann doch nochmal anders wird, aber sich nicht entmutigen zu lassen für das, was wir im Kopf schon mal träumen können. Und dann aber natürlich auch was dafür zu tun, nicht da zu sitzen, vielleicht noch meditieren und sagen, jetzt fällt mir hier XY.
Alles in die Wiege.
Nee, sondern du musst echt was dafür tun. Aber wenn du was dafür tust, und das auch nicht garantieren, aber ich habe aus eigener Erfahrung festgestellt, wenn du dranbleibst an den Dingen, die dir wirklich wichtig sind, wenn die vielleicht sogar noch in einer positiven Harmonie mit Erde, Tiere, Menschen irgendwie noch zu tun haben, dann spielt es bestimmt eher positiv rein. jetzt auch ganz rein kapitalistisch sagen, ist mir alles scheißegal, hier geht es nur um meinen eigenen Erfolg, dann kann das auch genauso klappen. Aber ich glaube, das ist immer so, ich glaube ans Karma auch, dass das einen positiven Mehrwert hat, wenn es auch noch für jemand anders irgendwie einen Vorteil hat. Und deswegen dranbleiben und hinfallen und aufstehen. Ich glaube, es war Walt Disney, der 301 Absage bekommen von Banken für seinen Traum. Und der hatte eben nicht nach der 300. gesagt, scheiße, jetzt packe ich ein, das war's. Sondern der hat halt, ist nochmal losgegangen und dann beim 302. Mal hat's geklappt. Und so, glaube ich, lebst du ja auch deinen Traum und da auch den Menschen Wege aufzuweisen, hey, sei das noch so verrückt und vielleicht ist das etwas, wo jeder Mensch so seine eigene Vision hat, seinen eigenen Weg, aber da auch wirklich auf sein Herz zu hören, was will ich eigentlich hier? Was möchte ich zu beitragen in dieser Welt? Wie möchte ich Menschen empowern? Wie möchte ich die inspirieren? Und das tust du mit deinem Podcast und mit deinem Wirken und da hast du bestimmt schon vielen Menschen geholfen, auch Mut zu fassen und ich glaube, darum geht's, das Vertrauen und den Mut zu haben, zu scheitern. Weil wenn du dich aufmachst auf dem Weg, irgendwas versuchst, dann kannst du halt scheitern. Und viele Menschen haben da schon die große Hürde, dass sie sagen, ja, ich schieße erst gar nicht aufs Tor, weil es könnte daneben gehen. Aber wenn du halt 100 Mal aufs Tor schießt, irgendwann triffst du. Wirst du
vielleicht auch irgendwann treffen.
Ja, und wenn du nicht versuchst, dann klappt es auf jeden Fall nicht.
Würdest du sagen, dass das auch das besondere Erfolgsgeheimnis von Surplus ist? Dieses Dranbleiben oder hat es direkt von Anfang an alles so geklappt, wie du das vorgestellt hast?
Genau, ja, nach Foodsharing, was wahrscheinlich die größte Freiwilligenbewegung Europas ist, die sich gegen die Lebensmittelverschwendung einsetzt. Und dann war ich aber irgendwann nach 5,5 Jahren Geldstreik, Buch geschrieben, Markus Lanz, Stern TV, habe alles rampensaumäßig mitgenommen, was ging, um eben Bewusstsein zu schaffen. Und ich glaube, das ist auch immer noch ganz wichtig, dass da Greta hat es einfach noch viel verstärkter und besser gemacht und es gibt da noch viel mehr Potenzial, auf Probleme hinzuweisen, aber auch auf Lösungen. Wollte ich dann mit Surplus das Lebensmittel retten, in die Mitte der Gesellschaft bringen, wo jeder Mensch ganz einfach von zu Hause Lebensmittel retten kann. Im besten Fall noch ein bisschen Geld sparen, vielleicht ein bisschen Kommode, also Convenience ist ja auch, alle wollen die Welt retten, aber es soll am besten nicht mehr kosten und es soll am besten auch einfach genauso sein, praktisch sein. Und da dachte ich, hey, mit Surplus können wir da einen Baustein den Menschen liefern, den sie in ihr Leben integrieren können. Ob mit einer Einzelbestellung, wo ich sagen kann, aus den hunderten Produkten, bio, vegan, vegetarisch, haben auch mal Beefies da oder so, also ein großes Sortiment. Oder ich suche mir eine Abo-Kiste aus, wo ich sagen kann, ich möchte eine Überraschung auch haben. Was kommt da? Wir haben sogar auch jetzt Kochboxen, nicht so wie bei HelloFresh, aber schon mit Rezepten und dass die Grundsachen dabei sind und dass man dann sagen kann, ja, alle 2 oder 4 Wochen lasse ich mir halt was nach Hause schicken. Und der Weg dahin, wo wir jetzt heute stehen, wo wir jetzt auch schon 3,5 Millionen Kilogramm Lebensmittel gerettet haben, Millionen Menschen wieder erreicht haben mit der Message, hey, 50% Food Waste passiert noch.
Das ist ja dieses Thema mit Bewusstsein erstmal schaffen. Ne?
Voll, genau. Also ich glaube, als Impact Startup sind wir mit Surplus, haben wir die 3,5 Millionen Kilogramm gerettet, aber quasi unser indirekter Impact,
ist gar nicht
das kann
messbar, man
gar nicht messen, ja, und ist aber mit Sicherheit viel größer. Das heißt, jeden Tag, den wir jetzt in den letzten 5 Jahren aktiv waren mit Surplus, haben wir in den Menschen, in den Köpfen was verändert, haben den Leuten auch Mut gemacht, yes, es geht nachhaltiger, yes, es geht einfacher und so wie du ein Öko-Bankkonto machen kannst, kannst du auch einen Öko-Strom einfach anmelden, das kostet auch gar nicht alles so viel mehr, aber das den Menschen so zugänglich zu machen.
Du musst wissen, dass es geht. So, ne?
Dass es geht und an Auf und Abs. Also als ich am Anfang Surplus gegründet habe, da kannte ich gar nichts über, wie raised man Money, wie baue ich überhaupt was auf. Also sei es den Online-Shop, am Anfang hatten wir auch noch Rettermärkte, die mussten wir leider alle schließen im Zuge der Corona-Pandemie, weil die Umsätze da nicht mehr so hoch gekommen sind, wie es vorher war. Wir haben auch immer wieder Rückschläge gehabt. Also ich glaube, ganz klar, wie eigentlich jedes Startup, wir sind nicht profitabel. Das heißt, wir müssen noch mehr wachsen, damit wir ein Break-Even erreichen können. Und das ist eine super spannende, inspirierende Zeit. Und ich freue mich da auf alles, was kommt. Und was wir auch gemacht haben, neben diesem ökologischen Mehrwert bei Surplus, dass wir gesagt haben, wie können wir auch einen sozialen Mehrwert schaffen. Und das heißt, wir haben jetzt 300.000 Schulmahlzeiten bereits gespendet, weil wir für jede Mahlzeit mit der Welthungerhilfe nach Burundi eine Mahlzeit überweisen. Also die kümmern sich dann dass die Kinder das bekommen. Das ist eine Schulklasse mit 40 Kindern, über 20 Jahre lang jeden Tag was zu essen haben. Also zumindest eine Mahlzeit zu bekommen. Wir haben jetzt gerade 15 Tonnen, also einen ganzen vollen LKW, mit 33 Paletten in die Ukraine gespendet und haben jetzt gerade gelauncht eine Patenschaft. Ich weiß nicht, ob du Suspended Coffee das Konzept kennst, dass du irgendwo in ein Restaurant gehst oder Café und sagst, hey, ich zahle noch einen Kaffee mehr für jemand anders, der nicht so viel Geld hat. Und das gleiche Konzept haben wir jetzt mit Surplus gelauncht, sodass du sagen kannst, hey, ich bin vielleicht gar nicht der Typ oder die Frau, die jetzt irgendwie sagen kann, ich kann das mein Leben integrieren, weil ich gehe lieber ins Restaurant, suche mir lieber genau meine Marken aus, stehe nicht auf Überraschungen und finde nicht immer das, was ich brauche. Aber ich finde das Konzept vom Lebensmittelretten finde ich gut und ich möchte damit den geflüchteten Menschen, erstmal nur den aus der Ukraine jetzt und später wollen wir das für alle ermöglichen, dass du so eine Patenschaft übernehmen kannst. Einmal im Monat bekommen die dann eine Kiste mit Lebensmitteln oder auch einmalig, um da einfach zu sagen, ja, wir können was Ökologisches und was Soziales, das können wir vereinen und allen Menschen die Möglichkeit geben, da eine direkte Hilfeleistung, auch wenn man sagt, ich würde gerne meine Wohnung zur Verfügung stellen, aber wenn da nicht genügend Platz ist, dann geht es halt nicht. Und damit so eine Brücke zu spannen, wie jeder Mensch Teil sein kann von einer Gemeinschaft, von Menschen, die hier in Europa leben, die es gerade am nötigsten brauchen, da auch Hilfe zu leisten.
Und das funktioniert dann alles über die Website von Surplus auch?
Mhm, genau, also wir haben im Moment haben wir noch Shopify, das ist hat ein Deutscher gegründet, der in Kanada das aufgebaut hat. Krass, also wie WordPress kennen ja viele, das halt für Shop-Systeme hat er mit seinem Team was Krasses aufgebaut. Das funktioniert auch ziemlich gut, ohne dass man ein großes Tech-Team braucht. Und wir haben unser Lager in Berlin, Tempelhof, da kommt die ganze Ware an aus Deutschland. Wir überprüfen dann die Qualität, wir haben auch teilweise abgelaufene Lebensmittel, weil es ist legal in Deutschland, Lebensmittel wegzuschmeißen. Es ist aber auch legal, Lebensmittel nach Ablauf vom MHD mindestens haltbar bis, das heißt ja nicht sofort tödlich ab, auch noch zu verkaufen. Wir übernehmen dann die Haftung dafür, deswegen prüfen wir die Lebensmittel.
Also, dass man keine Lebensmittelvergiftung kriegt, etc.
Ganz genau. Und was viele Leute auch nicht wissen, dass die Hälfte der Lebensmittelverschwendung in Deutschland findet bei uns zu Hause statt. Das heißt, eine LKW-Ladung pro Minute wird an Lebensmittel verschwendet und die Hälfte von dem LKW ist, was wir in den Privathaushalten wegschmeißen, weil wir es uns wieder leisten können. Wir sind so reich, dass wir hunderte Euro pro Nase in Deutschland in die Tonne werfen.
Das heißt, jeder wirft 50% von dem, was er eingekauft hat, dann irgendwie wieder weg, oder?
Nicht ganz. Also wir haben 18 Millionen Tonnen Lebensmittelverschwendung in Deutschland und von dieser Verschwendung passiert die Hälfte zu Hause.
Okay.
Das heißt, du schmeißt nicht die Hälfte weg, aber es ist leider sehr viel mehr. Das ist auch in den Ländern wie Afrika oder auch Asien ist der Pro-Kopf-Verschwendung deutlich geringer. Weil wir natürlich auch wieder da, wir sind halt sehr reich und uns stört es jetzt so nicht im Geldbeutel. Die meisten Leute, wenn wir sagen, naja, habe ich halt nicht aufgegessen, der eine Apfel und nachher, wir wollen für alle Gefühlslagen, alles im Kühlschrank haben, alles in der Vorratskammer, man verliert den Überblick und kocht dann, isst dann immer genau das, auf was man gerade vielleicht am meisten hungert und nicht, was gerade eigentlich gegessen werden sollte.
Jetzt muss ich ja sagen, ne, bin ich ja doch gespannt, gleich mal einen Blick in den Kühlschrank zu werfen, was da so sich dann so drin verbirgt. Ist das dann so, kann ich mir das dann vorstellen, wenn ich so eine Box zugeschickt bekomme, dass ich dann die Box aufmache und bestmöglich sofort essen muss, weil die Sachen dann doch schnell verderben, oder?
Nee, ist nicht so. Also wir sagen natürlich rechtlich, alsbald konsumieren. Und es hängt dann aber sehr stark vom Produkt ab. Also gerade bei Obst und Gemüse, was wir in unseren Everyday-Boxen verschicken, das muss natürlich bald konsumiert werden. Logo. Aber zum Beispiel haben wir auch Konserven, Nudeln, Reis, all
Warum
solche Dinge.
Warum werden Konserven nicht weiter verkauft? Also wegen dem Haltbarkeitsdatum dann, oder?
Genau, also ein Hauptgrund ist wirklich für unsere Produkte bei uns das Mindesthaltbarkeitsdatum, dass das nah dran ist oder auch überschritten ist. Das verkauft kein anderer Supermarkt, obwohl es legal wäre, aber das machen sie nicht, ist denen viel zu kompliziert. Und die anderen Gründe sind aber zum Beispiel, Verpackungsdesign hat sich geändert, eine Zutat hat sich geändert, es gibt ein neues Logo, dann gibt es Saisonware, WM, EM, Weihnachten, Ostern und Co. Dann gibt es immer mal wieder irgendwelche neuen Produkte, die es vielleicht noch nicht in der Menge geschafft haben, normal abgesetzt zu werden, also über die herkömmlichen Supermärkte, sondern am Anfang weißt du ja nicht, wie es angenommen wird, das Produkt. Das heißt, auch da gibt es immer wieder Überschüsse. Dann gibt es menschliche und aber auch technische Fehler in der Produktion. Also das heißt, die Anzahl an Gründen, warum es Lebensmittelverschwendung in Deutschland am meisten ist, unglaublich groß, aber ein Hauptgrund ist schon das MHD. Und Greenpeace hat zum Beispiel eine Studie gemacht, die besagt, dass sogar ein Joghurt 8 Monate nach Ablauf vom Mindesthaltbarkeitsdatum noch genießbar ist. Und da versuchen wir mit Surplus...
was für mich dann in meinen Kopf irgendwie nie so reingeht, natürlich kann es Leute wie dich geben und Unternehmen wie dich, die dagegen wirken. Ist es aber nicht theoretisch eigentlich eine Frage, dass man ganz anders ansetzen muss? Nämlich, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass es Unternehmen gibt, die Lebensmittel erst retten müssen. Und ich meine, das fordert ja auch alles Prozesse, wenn man direkt von Anfang an sagen würde, hey, das Mindesthaltbarkeitsdatum von dem Joghurt, das setzen wir wohl ganz anders an, da wo es nämlich hingehört. Dann käme es ja gar nicht erst zu dieser ewig langen Kette an Prozessen, die du ja gerade beschrieben hast.
Hast du vollkommen recht. Also das schaffen wir auch durch das Bewusstsein in der Gesellschaft, aber auch in der Industrie, dass das Thema Food Waste und das Ziel ist von der UN, EU und Deutschland, die Lebensmittelverschwendung um 50% bis 2030 zu reduzieren. Und 10% aller Treibhausgase weltweit entstehen durch die Lebensmittelverschwendung. Das heißt, diese 2,5 Milliarden Tonnen Lebensmittel, die verschwendet werden von uns auf der Erde, können alle Hungernden dreimal ernähren, aber es ist auch, auch wieder da, ethisch und ökologisch ein Riesenthema. Und deswegen, klar kann man jetzt sagen, die sollen die Produzenten einfach das Datum mehr dahin setzen, wo es wirklich schlecht wird. Die sitzen aber wieder in dem Boot, dass sie zum einen natürlich sagen, ein verkaufter Joghurt ist ein verkaufter Joghurt. Ob du den jetzt ausschlabberst oder auf dem Weg in die Mülltonne schmeißt oder zu Hause, weil du dann Schiss hast. Ja, er ist halt verkauft. So. Und das heißt, da ist natürlich auch am Ende Geld, hat noch eine große Macht, Einfluss auch auf die Köpfe von den Menschen in Unternehmen. Geht mir ja auch so. Also wir müssen ja auch irgendwie ökonomisch versuchen, uns aufzustellen, obwohl wir noch nicht profitabel sind. Aber klar, wir sind ein Startup, was wächst. Und da zu sagen, wenn jetzt der Joghurt, das MHD, wenn das 4 Monate später wäre oder so zum Beispiel und es würde vorher schlecht werden, dann kriegt der Hersteller ein Problem. Deswegen macht der Hersteller, ob vom Joghurt oder allen den anderen Produkten, die setzen das Mindesthaltbarkeitsdatum mit einem riesen Puffer an, sodass es eigentlich nie passieren kann, dass dieses Lebensmittel vor Ablauf des MHDs schlecht wird. Weil wenn, dann hätten die ganze Zeit mit Klagen zu tun. Und der Supermarkt wiederum, der sagt, ich verkaufe das nicht, weil da habe ich ja den Stress und ich bin der Inverkehrbringer. Ich muss dann dafür Sorge tragen, genau, dass das Lebensmittel eben noch haltbar ist. Das können die auch wieder nicht abbilden, technisch, organisatorisch. Und das heißt, am Ende können wir, vor 40 Jahren gab es kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und wir können aber selber sagen, ja, ich gehe halt selber auch da wieder in die eigene Pflicht. Auch nicht wieder zu sagen, ja, die Politik müsste doch dies und jenes. Stimmt, die muss da auch noch was tun. Aber wie gesagt, allein nur durch unser Handeln, indem wir auf unsere Sinne setzen. Und das heißt, sehen, riechen, schmecken. Und ob das ein Joghurt ist, ob das eine Milch ist, eine Sahne ist oder so weiter, wenn du die mal riechst, anschaust und schmeckst, dann weißt du ganz genau, ob das noch gut ist oder nicht. Und dann gibt es das Verbrauchsdatum, was viele Leute auch verwechseln, deswegen die Sorge haben vor diesem MHD. Die denken nämlich, hat das irgendein Datum und dann sollte ich es eigentlich lieber nicht mehr essen. Und dieses Datum ist aber nur das Verbrauchsdatum. Rohe Eierspeisen, Hackfleisch und sehr sensible Produkte, Lebensmittel, die roher Fisch oder so, wo es dann wirklich gesundheitlich bedenklich ist. Und das heißt, dieses Verbrauchsdatum, danach darf man es nicht verkaufen und sollte es auch nicht mehr selber essen. Das kann ich nur jedem empfehlen, einfach da diese Unterscheidung zu machen. Und bei 99% von den Produkten im Kühlschrank steht ein MHD drauf. Das Haltbarkeitsdatum. Genau, und da einfach mal Mut haben, auch da wieder zu scheitern, weil im Zweifel spuckst du dann das aus und sagst, ach, das war nicht lecker, aber da passiert nichts. Dafür sind ja genau diese Sinne im Gaumen da. und da auch mal ein bisschen Mut zu haben, zu sagen, ich probiere mal Dinge aus, die ich vielleicht vorher hätte nie in den Mund gesteckt oder überhaupt nur dran gerochen, weil viele Leute, die öffnen das Produkt ja dann nicht mehr, sondern die denken einfach, nur abgelaufen, naja gut, dann schmeiße ich es weg, da habe ich ja eine Begründung, warum ich es wegschmeißen kann.
Ganz lustig, was heißt lustig, aber Anekdote an der Stelle, ich hatte das tatsächlich vor 2 Tagen, interessanterweise, dass ich schlechten Joghurt gegessen habe, war nicht toll, musste ich mich auch
übergeben. Hast du den ganzen aufgegessen?
Ja, ja.
Aber hast du es nicht geschmeckt?
Ich hatte Erdnussbutter und Früchte und Granola und das war so verfälscht vom Geschmack. Während ich es gegessen habe, habe ich schon gedacht so, irgendwie weiß ich nicht, die Ananas da drin war nicht so eine gute Idee. Habe ich in meinem Kopf gedacht. Musste mich danach auch übergeben. Aber was ich damit sagen möchte, ich sitze jetzt hier frohen Hauptes, ganz munter und mir war vielleicht eine halbe Stunde lang schlecht. Nun gut, hängt das auch immer von dem Magen, ne, von einem persönlich ab. Aber letzten Endes, da ist auch noch, glaube ich, keiner dran gestorben. Also klar, man sollte das gerade bei so Eiern, Fisch, bei so sensiblen Lebensmitteln, wie du ja auch selber schon
gesagt hast. Verbrauchsdatum ist ein anderer Case.
Sollte man drauf achten.
Deadline, harte Deadline.
Ja.
Aber da muss ich ganz kurz sagen, ich habe jetzt 13 Jahre aus der Tonne mich ernährt und
ist
von dem, was
ist
mir noch nie passiert. Also erstens ernähre ich mich vegan, das hat aber nicht unbedingt was zu tun, aber wirklich dieses, das meine ich eben mit Sinne, weil du kannst von der Ananas ein Stückchen probieren, schmeckst du sofort, wenn es schlecht ist. Du kannst vom Joghurt das probieren, schmeckst du sofort, wo es schlecht ist. Du kannst halt Salmonellen oder solche Geschichten, das sind wieder Verbrauchsdatum, da kannst du es eben nicht spüren, da ist dieses Datum dann schon sinnvoll. Aber nicht, dass es den Leuten jetzt da irgendwie denken, oh Gott, die arme Felicia, ich esse keinen Joghurt mehr, der abgelaufen ist, sondern wirklich da in kleinen Dosierungen und es reicht wirklich nur so eine Spitze vom Joghurt, das auf dem Gaumen zergehen lassen und dann wird dir das nie wieder passieren.
Ich muss auch sagen, es war auch wirklich, wie gesagt, maximal dumm, alles Mögliche, was irgendwie süß schmecken könnte, dann da noch rein, alles irgendwie zusammengemischt und ich weiß, du kennst es ja selber dann morgens früh und dann ist man da nicht so sensibel oder achtet dann da drauf, ne? Also das mal so als kleine Anekdote, aber was ich damit sage, ich lebe halt noch und es ging mir auch nicht irgendwie stundenlang danach schlecht oder wie auch immer. Also ich glaube, dass dieses ganze Thema mit Lebensmittel und mal was Schlechtes gegessen, das ist viel zu, also für mich wird es immer viel zu sehr aufgebaut. Jetzt kommen wir aber schon wieder ganz vom Thema weg, worauf ich nämlich eigentlich hinaus wollte. Das ist nämlich die Tatsache, dass wir auch jetzt gerade über den ökonomischen und wirtschaftlichen Faktor von Surplus ja kurz gesprochen haben. Ist ja so, dass Surplus davon lebt, quasi weggeworfene Lebensmittel zu verkaufen. Gleichzeitig ist ja aber auch euer Ziel, dass das eben nicht mehr passiert. Also, dass eben Lebensmittel nicht mehr weggeworfen werden. Wo siehst du dahingehend Surplus in den nächsten 10, 20 Jahren? Wenn du sagst, okay, auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, Bewusstsein zu schaffen, aber damit fällt eure Haupteinnahmequelle ja dann auch eigentlich gleichzeitig wieder weg. Also irgendwie beißt sich die Katze ja so ein bisschen in den eigenen Schwanz. Ist das erstmal egal oder wo siehst du da ein Gen-Surplus in den nächsten 10 Jahren?
Ja, ich ganz, ganz entspannt, weil natürlich kann man sagen, wenn es keine Lebensmittelverschwendung mehr gibt, dann gibt es auch kein Business Case mehr für Surplus. Das wäre aber erstmal so, wow, super, check, 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 Jackpot, weil dann könnte ich mich ja um ein anderes Thema kümmern. Wir haben aber aktuell eine Lebensmittelverschwendung, die in den letzten Jahren nur gestiegen ist. Das sind über 120 Milliarden Euro, die jedes Jahr in der EU an Lebensmittel weggeschmissen werden. Das heißt, die Lebensmittelverschwendung ist so ein Riesenfass, so ein Riesenthema, selbst wenn wir das um 90% reduzieren würden, zumindest da, wo es möglich ist zu retten, weil zu Hause kann ich ja nicht retten, da kann ich Bewusstsein schaffen bei den Menschen. Aber entlang der Wertschöpfungskette, eben angefangen bei den Landwirten, wo zwischen 10% und 50% gar nicht erst geerntet wird von Obst und Gemüse, weil es eben zu groß, zu klein, Schönheitsfehler, Schorf und so weiter hat, Überschussproduktion. Dann in der Logistik, in der Produktion und auch noch im Zentrallager, da ist so viel Überschuss, dass es da nie einen Mangel geben wird. Und ich sehe es eher so, wir sind ja nicht die Einzigen, es gibt ja zum Glück weltweit viele Startups und auch immer mehr große Läden, Konzerne, die sich da Gedanken machen, dass wir die Prozesse alles optimieren können, auch das Bewusstsein weitergeben können an die Kundinnen, wie sie mit Lebensmitteln umgehen. Und dass wir eher so, wenn man sich das vorstellt, die Wertschöpfungskette wie ein Schlauch und der hat gerade überall Löcher und da liegt's raus, da läuft Wasser raus. Und was wir machen mit Surplus, wir fangen dieses Wasser auf und geben, dieses Wasser sind die Lebensmittel, eine zweite Chance. Deswegen auch der Name Surplus ist quasi der Butler, der Sir, der den Plus, den Überschuss wertschätzend zurück in die Gesellschaft bringt. Und das tun wir, das heißt, wir fangen entlang des Schlauchs die Lebensmittel auf, überprüfen sie, haben damit eine Dienstleistung, die wir denen, die das Problem haben mit dem Überschuss, mit diesem Leak, und die eben sagen, hey, ich möchte was Ökologisches tun und was Sinnvolles, und ich brauche sowieso Lebensmittel und verbinde das, und dass wir dadurch immer mehr Löcher stopfen, aber wir quasi zur Lösung werden. Und es wird dadurch auch insgesamt irgendwann weniger Löcher geben in diesem Schlauch, aber es ist nicht so, dass die alle wegfallen, weil bestimmte Dinge einfach, das ist so ein bisschen wie, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und wenn du halt sehr viel hobelst, dann fallen da Späne. Jetzt geht es darum, dass alle Unternehmen, und da sind noch nicht alle transparent, da auch offen mit umgehen und sagen, hey ja, wir verticken hier Milliarden Lebensmittel pro Jahr. Und natürlich fallen da welche an. Und dann gibt es die Tafeln, die können vielleicht einen Teil retten. Das ist super und die haben auch Vorrang. Aber die Tafeln können und wollen gar nicht alles retten. Und dann gibt es da eben Unternehmen wie Surplus, die sagen, hey, anstatt dass du es wegschmeißt, wo du auch noch die Entsorgungsgebühr bezahlst, warum nicht eine zweite Chance den Lebensmitteln geben? Und das heißt, insgesamt glaube ich schon, dass wir irgendwann weniger Marktpotenzial haben, weil es immer mehr Firmen gibt, die mitretten. Aber das ist ja genau das Ziel. Also ich sehe jede andere Firma, die sich gegen Verschwendung einsetzt von Lebensmitteln oder auch anderen Ressourcen, als Partner in Crime. Wir sind da gemeinsam am Thema dran, vielleicht mit unterschiedlichen Ansätzen, unterschiedlichen Kundinnen, Gruppen, aber letztendlich alle zusammen für eine enkeltaugliche Welt. Mhm. Ich muss kurz husten. Sorry.
Wenn jetzt Hörer und Hörerinnen Lust bekommen haben, auch Lebensmittel zu retten, was ist das Erste, was sie machen können? Surplus bestellen?
Auf jeden Fall bei Surplus bestellen und dann wirklich auch, wir können es uns leisten, wie gesagt, Lebensmittel wegzuschmeißen. Wenn wir mal Lebensmittel mehr als so, die haben noch einen ideellen Wert irgendwie vorstellen und das versuchen auf unseren verschiedenen Entscheidungen im Restaurant, vielleicht auch zu Hause oder beim Einkauf eben drauf zu achten und vielleicht auch die Produkte nehmen, die näher dran sind am MHD, die vielleicht sogar auch günstiger sind, dass es nicht irgendwie was Schmuddeliges ist, sondern es ist cool, Lebensmittel zu retten, es ist cool, im Bäcker abends zu sagen, ey, mega, du hast noch was übrig, oder mega, du hast ja nicht mehr die volle Auswahl. Das finde ich voll gut. Weil natürlich, wir haben jeden Tag 20% Überproduktion an Backwaren, weil wir diese ständige Verfügbarkeit überall verlangen. Und das heißt, diese kleinen Änderungen, die machen es aus.
Das ist Hammer. Demnächst mal zur Eisdiele gehen und sagen, ja, also cool, dass dein Vanilleeis heute mal aufgebraucht ist. Super, weil dann fällt mir die Auswahl heute mal nicht so schwer, dann nehme ich halt Schokolade. Finde ich richtig gut. Das ist das Erste, ne, Elli, was wir gleich machen. Ja. Lieber Raphael, ich danke dir wirklich für diese unglaublich motivierenden Worte. Ich fand es so, so schön, dir mal zuzuhören, dass du uns mal mitgenommen hast mit auf deine kleine Reise und ja, auf deinen Weg. Und ich kann da, glaube ich, nur für alle sprechen, die jetzt gerade bis zum Ende zugehört haben. Wirklich danke und ich gehe mit voller Motivation jetzt in diesen sonnigen Tag hinaus. Und ja, ich wünsche dir weiterhin alles Gute mit Surplus und hoffe, dass wir da in Zukunft noch mehr von hören werden. Und ja, dass wir deinem Ziel als Gesellschaft, wir insgesamt, dem näher kommen.
Vielen, vielen Dank, Felicia, für deine Zeit, für deine Fragen und euch fürs Zuhören da draußen. Und ganz wichtig, auf eure Träume vertrauen, Mut haben, aufzustehen, auch wenn man mal scheitert. Und ganz viel Freude beim die Welt nachhaltiger gestalten und versuchen, jeder da seinen Beitrag zu leisten. Danke.
In diesem Sinne, tschüss zusammen.